ist ein Catch und was ist kein Catch? Das ist hier die Frage. Die Regeländerung wird kommen und das soll heute auch hier ein Thema sein bei uns hier beim NFL Tuesday. Zudem, mein persönlicher Lieblingsspieler hat seine Karriere beendet. Ein anderer Spieler ist mit reichlich Drogen an der Einreise nach Costa Rica gehindert worden und wieder ein anderer ehemaliger Spieler der NFL hat bei seinem ersten professionellen Golfturnier den letzten Platz belegt. Wie ihr hört, haben wir heute wieder einige Themen, die wir besprechen wollen, die dringend besprochen werden müssen. Und das mache ich natürlich wie immer mit dem hauseigenen Salary Cap Experten vom GFL Podcast, der heute noch denkt, dass Sashi Brown einen guten Job für die Browns gemacht hat und der zusammen mit John Gruden das Spiel zurück nach 1980 bringen will. Hallo Christian.
Felix, hallo liebe Zuhörer. Ja, Sashi Brown, das würde jetzt unser Format hier sprengen. Das könnte man vielleicht mal in einer Sondersepisode machen und ich bin auch nicht komplett überzeugt davon, aber man kann nicht verneinen, dass die Browns eine recht komfortable Situation im Moment haben. Jetzt kommen natürlich alle wieder und sagen, ja, sie hätten auch Carson Wentz draften können, sie hätten Patrick Mahomes draften können, sie hätten alle draften können. Aber das haben auch ganz viele andere Teams nicht gemacht. Insofern zählt das so als Argument zumindest nur ein wenig.
Also erstmal natürlich nochmal herzlich willkommen. Auch von meiner Seite hier beim NFL Tuesday vom German Football Analyst Podcast, GFL Podcast. Wir sind heute mal wieder zugegen, beziehungsweise wollen mit euch sprechen, für euch einige Themen anreißen, die wichtig geworden sind in dieser Woche. Wie gesagt, die Regeländerung, das Owners Meeting, das ansteht, das wird heute so ein bisschen die Headline sein bei uns im Podcast und dann haben wir natürlich noch einige Transactions, ein paar Spieler, die unter Vertrag genommen wurden. Das ebbt so ein bisschen jetzt ab, die Free Agency Phase, die heißen Namen sind runter vom Markt, aber einige interessante Sachen sind da noch passiert, darüber wollen wir auch sprechen und wollen dann schon mal so den Ausblick wagen auf die nächste Saison, wie das aussehen kann mit den neuen Änderungen, die wohl kommen werden. Christian, lass uns aber vielleicht mit den Spielernamen, mit den Headlines da erstmal beginnen. Einer der größeren Namen auf jeden Fall ist Martellus Bennett, das hatte ich gerade angesprochen, einer meiner Lieblingsspieler, der nach 10 Jahren jetzt seine NFL-Karriere beendet mit den Cowboys, mit den Bears, den Packers und den Patriots, mit denen er gespielt hat, Super Bowl Champion geworden ist mit den Patriots in diesem sagenumwobenen Super Bowl gegen die Atlanta Falcons. Er beendet seine Karriere und wird sich jetzt seiner Imagine Agency widmen, seinem Kinderbuchautoren-Dasein und seinen Illustrationen. Ich hatte ja immer noch ein bisschen gehofft, dass die Patriots ihn zurückholen, was sie jetzt leider nicht gemacht haben und vielleicht auch ein Thema dann für nächste Woche. Wir hatten ja jetzt in der letzten Woche unsere erste Folge vom Patriots Podcast aufgenommen und rausgebracht. Da können wir vielleicht in der kommenden Woche, wenn wir da unsere zweite Episode starten werden, vielleicht nochmal genau drüber sprechen. Aber insgesamt bin ich ein bisschen traurig, weil ich habe ihn immer sehr gern gesehen außerhalb des Spielfeldes. War ja auch immer ein gutes Sprachrohr, finde ich, für die Liga. Von daher schade, dass er jetzt doch die Karriere beendet hat.
Ja, durchaus. Also es ist, insgesamt würde ich schon eher sagen, vom reinen Sportlichen, was er so geleistet hat, eher so ein Standardding. Also da ist er jetzt nicht unbedingt, dass er deswegen herausragt. Ähnlich wie Joe Thomas, der sportlich betrachtet immer sehr solide war, aber jetzt halt auch nie wirklich so richtig in den Teams war, wo er sich dann halt auch so prominent in den Vordergrund spielen konnte. Aber er ist halt insofern ein interessanter Spieler und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du ihn so gerne magst, weil er außerhalb des Spielfelds so eine besondere Rolle hat. Ne? Also er ist halt sehr darauf bedacht immer gewesen, wie nenne ich das? So ein bisschen outside of the box thinking irgendwie, sowas in diese Richtung vielleicht. Also das macht ihn auf jeden Fall sehr sympathisch. Und wäre natürlich schön gewesen, wenn er nochmal eine Saison drangehängt hätte, aber es ist auch die Frage, ob dein Körper da auch noch so voll mitmacht, nachdem er im letzten Jahr etwas kontrovers bei Green Bay das Team verlassen hat und bei den Patriots auch, ich glaube, 2 Spiele gespielt hat und so um die 4 Catches hatte oder so. Da war dann vielleicht auch einfach nicht mehr genug Benzin im Tank, um dann nochmal weiter zu pushen.
Ja, wie gesagt, schade auf jeden Fall für ihn. Beziehungsweise schade nicht unbedingt, denn er hat auf jeden Fall schon dafür gesorgt, die zweite Karriere nach der NFL erfolgreich zu starten. Wie gesagt, hat jetzt, glaube ich, schon das zweite Buch rausgebracht. Auch das hintern auf einem relativ interessanten Hintergrund, das Ganze. Für alle, die es interessiert, können sich das gerne mal angucken. Er hat auch ein paar interessante Talks gehalten über das Leben eines NFL-Spielers und was man eben nebenbei auch machen kann, außer vielleicht negativ in den Schlagzeilen aufzufallen. Bleiben wir kurz bei negativen Schlagzeilen diese Woche, beziehungsweise so vorgestern. Daron Harmon, der Safety, sehr, sehr wichtiger Spieler der Patriots, als dritter Safety sehr, sehr viel gespielt bei den Patriots. Daron Harmon wurde bei der Einreise nach Costa Rica aufgehalten, weil er knapp 60 Gramm Marihuana in einer Soda, also Cola-Dose, versteckt hatte und das eben mitnehmen wollte in den Urlaub. Er wurde dann, nachdem er da festgenommen wurde, wieder zurückgeschickt nach in die USA, hat sich jetzt seitdem auch schon entschuldigt via Instagram. Frage wird aber sein, was passiert mit ihm, welche disziplinarischen Maßnahmen werden gegen ihn ergriffen seitens des Teams, den New England Patriots und natürlich auch seitens der Liga. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein, was da passiert. Ich weiß es nicht, ob es den Fall schon mal gegeben hat, dass ein Spieler quasi außerhalb der USA mit Drogen erwischt worden ist. Falls ihr da irgendwelche Beispiele habt oder euch an was erinnern könnt, schreibt uns gerne. Ich jedenfalls kann mich nicht erinnern. Von daher ist es interessant, wie die Liga darauf reagieren wird.
Ja, das ist genau die Sache. Ich war mir da auch nicht so ganz sicher, ob dann zwangsläufig eine Strafe auch folgen wird oder ob das dann so eine Sache ist, die dann so individuell entschieden wird. Tendenziell ist es ja aber auch so, dass wenn Leute wegen was weiß ich für welchen Straftaten vor Gericht freigesprochen werden, beziehungsweise es zu keiner Anklage kommt, die NFL häufig trotzdem noch eine Disziplinarstrafe hinterher schiebt. Bestes Beispiel ist halt der Fall um Ezekiel Elliott im letzten Jahr. Da gab es ja quasi auch keine gerichtliche Feststellung einer gewissen Schuldigkeit. Da ging es ja auch nur darum, dass es halt diese Personal Conduct Policy quasi missachtet hat und dementsprechend dann darauf die Strafe aufgebaut wurde. Ich vermute auch, dass das, wenn jetzt noch nicht nur irgendwie so ein besonderer Umstand zum Vorschein kommt, dass Duan Harmon da sicherlich auch die mehr oder weniger üblichen 4 Spiele oder so gesperrt werden wird. Das ist ja natürlich auch, ja, ich weiß nicht, also irgendwie, ich muss auch generell sagen, ich check das Ganze nicht so, ne? Ich meine, das ist ja nicht so, dass er irgendwie überlegen muss, dass er seinen Weed irgendwie günstig irgendwo kaufen muss oder so. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Costa Rica ein Land ist, in dem es irgendwie besonders schwer sein sollte, irgendwie Gras aufzutreiben, ne? Also irgendwie ist es ein ganz komischer Fall.
Ja, definitiv. Also wird zu sehen sein, du hast aber recht wahrscheinlich, dass die NFL natürlich losgelöst von jeglichen juristischen Entscheidungen da nochmal eigene Entscheidungen treffen kann. Auch interessant, die Patriots haben bisher noch nicht wirklich sich geäußert, was die da machen werden mit ihm, ob sie ihn vielleicht auch nochmal disziplinarisch Strafen auferlegen werden. Insgesamt natürlich für das Team nicht unbedingt so gut bei den ganzen Abgängen. Könnt ihr euch, wie gesagt, in unserer ersten Folge vom Patriots Podcast anhören, das Backfield von den Patriots ja so ein bisschen gebeutelt und von daher würde er fehlen, ist es natürlich nicht unbedingt sehr hilfreich. Dann gab es einen Trade diese Woche, der ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, und zwar JPP, Jason Pierre-Paul, von den New York Giants, rübergeschifft nach Florida zu den Tampa Bay Buccaneers, die natürlich einen großen Bedarf haben an Pass-Rushern, in der letzten Saison wirklich sehr, sehr schlecht unterwegs waren und jetzt ja auch schon Vinnie Curry gesigned haben. Und jetzt eben mit McCoy und dann auch mit JPP in die nächste Saison gehen werden und sich dann natürlich dann deutlich mehr erhoffen. JPP selber erst kürzlich bei den Giants eine Vertragsverlängerung erhalten, jetzt aber natürlich unter dem neuen GM Dave Gettleman, der so ein bisschen versucht zumindest aufzuräumen, das Team wieder in die Spur zu bringen. Haben sie ihn jetzt rübergeschifft zu den Buccaneers. Interessant dabei, Christian, ist aber, dass JPP eben noch einen relativ großen Signing-Bonus hatte bei den Giants und das natürlich auch finanziell so ein bisschen aufs Kontor schlägt.
Ja, in der Tat. Also insgesamt kann man das Ganze eher als, ich glaube, wenn man das nüchtern betrachtet, würde man sagen, dass es mehr so ist, als wenn die Giants JPP gecuttet hätten. Also sie bekommen zwar einen Drittrunden-Pick und okay, der Tausch der beiden Viertrunden-Picks, der schlägt dann nicht mehr ganz so ins Gewicht. Nehmen dafür aber gleichzeitig auch 15 Millionen Dollar auf ihr Cap auf, dass sie halt den Dead Money jetzt dieses Jahr führen müssen. wenn man sich jetzt an den Brock Osweiler-Deal zurückerinnert zwischen den Houston Texans und den Cleveland Browns, da gab es mehr oder weniger einen Zweitrunden-Pick für, Entschuldigung, knapp 18 Millionen an Cap Space und jetzt gibt's hier in dem Moment dann so knapp einen Drittrunden-Pick für 15 Millionen Dollar an Cap Space. Allerdings ist der Fall natürlich auch ein bisschen anders gelagert, aber im Großen und Ganzen ist es mehr oder weniger so eine, ja, so eine Salary Cap Geschichte, ne? Also die Giants hätten ihn natürlich nicht gecuttet, wenn sie jetzt nicht einen Drittrunden-Pick oder zumindest einen Viertrunden-Pick bekommen hätten, weil tja, es hätte sich einfach nicht gelohnt, ne? So, jetzt hat man halt ein bisschen Dead Money da drauf und die Giants werden halt gesagt haben, okay, JPP spielt ungefähr auf dem Level von einem 7 Millionen, 8 Millionen Defensive End oder so und dementsprechend haben sie gesagt, die Differenz ist das Gehalt quasi uns nicht wert und dann wollen wir uns davon trennen, bevor es dann halt einfach ja, zu viel Verluste im Cap-Bereich gibt.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen Gettleman mit Sicherheit auch dadurch, dass er jetzt auch neu in der Position ist und natürlich auch in dieser Position in den nächsten Jahren bleiben möchte, blickt natürlich auch schon nach vorne. Er hat natürlich auch gesehen, denke ich, dass Jason Pierre-Paul in den letzten Jahren einen deutlichen Abfall hatte, was seine sportliche Leistung angeht. Trotz seiner Handverletzung ist er ja zurückgekommen, aber so wirklich ja, an die ersten Jahre in der Liga, in denen er wirklich dominiert hat, konnte er nie wieder anknüpfen. Und wenn man bedenkt, dass eben Odell Beckham im Team ist, der ja am liebsten der bestbezahlte Spieler überhaupt werden möchte, dann hat man noch Landon Collins, den jungen, aufstrebenden Safety. All die wollen natürlich in den nächsten Jahren auch bezahlt werden. Das heißt, der Vertrag von Jason Pierre-Paul, der ja noch weitergegangen wäre, den hat man sich jetzt so ein bisschen für die kommenden Jahre entledigt. Das heißt, da sind sie wieder ein bisschen freier, was das angeht. Und eben die jüngeren Spieler, die auf jeden Fall wichtiger sind, sportlich gesehen, die will man dann natürlich halten können.
Ja. Definitiv. Ja, und für die Bucks ist es natürlich auch einfach ein ganz netter Move, ne? Also man gibt nicht viel aus und hat natürlich mit JPP jemanden, der eine hohe Cap-Nummer hat, der in den nächsten Jahren so immer mit um die 13 Millionen zu Buche schlagen wird. Aber man kann halt jederzeit aus dem Vertrag raus und das ist, ja, das ist schon ganz angenehm, ne? Dann kann man sich das Jahr erstmal anschauen oder vielleicht auch das Training Camp und dann halt immer noch entscheiden, ob man ja, ne, sagt, okay, das war's jetzt, bis später.
Ja, und du hast gerade einen Namen angesprochen, auch der ist wieder in die, kurz zumindest in die Schlagzeilen gekommen. Ich wollte eigentlich gar nicht großartig drüber reden, aber du hast ihn jetzt schon angesprochen, Brock Osweiler, nachdem er eigentlich seine Karriere schon lange vorbei zu sein schien, hat er jetzt auch ein neues Zuhause gefunden und zwar bei den Miami Dolphins ist er wieder vereint mit Adam Gase, der ja schon mit ihm zusammengearbeitet hat in Denver, damals als Offensive Coordinator. Ja, ich weiß nicht, ob inwiefern Brock Osweiler da Ryan Tannehill challengen kann und oder die Dolphins dann da noch im Draft nachlegen werden. Ja, bleiben wir bei den Dolphins kurz. Frank Gore haben sie auch geholt, den Running Back von den Indianapolis Colts, vormals 49ers. Da erhoffen sich natürlich auch nochmal etwas von dem natürlich auch schon etwas in Jahre gekommenen, aber immer noch sehr, sehr starken Frank Gore auf der Running Back Position.
Ja, genau, das sind halt so typische, ja, ich sag jetzt mal Wayne Signings, ne? Also so Sachen, okay, das sind halt Dinge, die muss man machen, aber die bringen ein Team, die verbessern ein Team jetzt nicht unbedingt, die stopfen halt ein Loch so in einem Plus-Minus-Bereich, sag ich mal, ne?
Ja, wobei Frank Gore, ich meine, auf der Running Back Position haben sie, ja, ich glaube Drake, der hat ja gut performt, nachdem Ajayi zu den Philadelphia Eagles getradet wurde in der letzten Saison, aber da fehlt's halt einfach und Frank Gore ist natürlich so ein klassischer Veteran Running Back, der dir eben noch was geben kann und von daher, das finde ich schon ein gutes Signing, hat mich überrascht, dass Frank Gore so spät jetzt erst gesigned wurde, bei Brock Osweiler, ja, weiß ich nicht, was man davon halten kann, mal schauen.
Ja, hat einen Camp-Arm, ne, also da kann man auch wahrscheinlich gut wieder rauskommen und ja, es macht das Team halt nicht schlechter, aber halt auch nicht unbedingt besser.
Dann hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, über die, beziehungsweise sind eigentlich zwei Teams, über die wir da sprechen können, die relative Probleme haben, was das Salary Cap angeht, insofern als dass sie sehr, sehr wenig zur Verfügung haben, momentan und auch für die kommenden Jahre. Fangen wir an mit den Dallas Cowboys. Die haben jetzt nach der ganzen Saga, was passiert mit Dez Bryant? Wird er noch gecuttet? Bleibt er? Nimmt er einen Paycut in Kauf oder nicht? Haben sie jetzt Allen Hurns gesigned, vormals von den Jacksonville Jaguars. Ein junger, guter Wide Receiver, der eigentlich sehr, sehr viel mitbringt, was den Cowboys sehr gefehlt hat. Denn abgesehen von Dez Bryant hatten sie eigentlich ja relativ wenig. Cole Beasley hat letzte Saison nicht wirklich überzeugt. Auch der Rookie Switzer nicht wirklich das gebracht, was man sich vielleicht erhofft hatte im Receiving Game. Das heißt, sie bringen Allen Hurns ins Team. Hat natürlich die Spekulation genährt, dass Dez Bryant vielleicht doch ginge. Ich weiß jetzt nicht, ob Allen Hurns der Number One Receiver sein kann. Es wird auf jeden Fall interessant sein. Er hat jetzt einen Zweijahresvertrag über 12 Millionen bekommen und zeitgleich haben die Cowboys dann auch noch den Vertrag mit Jason Witten nochmal ein bisschen restrukturiert, sodass sie nochmal da, ich glaube, knapp 3,5 Millionen in Cap rausgezogen haben und konnten dann beispielsweise jemanden wie Cameron Fleming, den Tackle vormals von den New England Patriots sein und noch so ein paar andere Spieler, die aber relativ unter dem Radar unterwegs sind. Also relativ interessante Moves von den Cowboys. Also sie haben ja auch Frederick, den Center, haben sie auch, glaube ich, 7 Millionen nochmal rausgeholt durch eine Umstrukturierung des Vertrages. Haben diese 7 Millionen dann aber in Spieler, jetzt muss ich selber mal gucken, gesteckt, die eigentlich, wo man sich dann fragt oder wo man sich auch denken kann, okay, dann macht es auch Sinn, warum die Cowboys so unglaubliche Cap-Probleme haben, weil sie haben beispielsweise dann Spieler geholt, die, jetzt muss ich mal gucken, genau, Linebacker Joe Thomas, der bei den Packers es kaum geschafft hat, aufs Spielfeld zu kommen, für einen Zweijahresdeal für 4,6 Millionen und dann noch einen Einjahresvertrag über 2,5 Millionen für Deontay Thomas, Wide Receiver der Buffalo Bills. Das sind keine großartigen Namen.
Ja, die Cowboys haben, glaube ich, generell immer das Problem, dass der Besitzer zu viel vom General Manager hält und der General Manager auch noch quasi der Besitzer ist, und zwar Jerry Jones. Die Cowboys, Jerry Jones ist halt auch so irgendwie, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er der beste General Manager ist und dass er da einiges an Potenzial immer liegen lässt. Aber er ist halt nun mal der Besitzer und der kann das halt selber entscheiden, was er macht. Und dann kommt man halt in solche Probleme. Ne? Die haben jetzt dieses Jahr alleine noch knapp 9 Millionen Dead Money von Tony Romo und insgesamt 15 Millionen Dead Money. Im nächsten Jahr werden sie dann wieder Dead Money haben. Das ist mir dann nicht so viel, aber es ist noch was von Orlando Scandrick übergeblieben, wo ich halt auch nicht so weiß, okay, man wird jetzt nicht unbedingt besser dadurch, wenn man ihn rausschmeißt. Ne? Und man ist halt in diesen Cap-Problemen und muss das deswegen machen. Das ist also ein bisschen, ich weiß nicht. Also so insgesamt, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es mit den Cowboys im nächsten Jahr deutlich nach vorne gehen wird. Ich glaube, die haben 7-9 abgeschlossen oder 8-8. Weißt du das noch?
Nee, weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
Auf jeden Fall. Irgendwie so ein Mittelwert, ne? Vielleicht sogar 9-7. Nee, stimmt, ich glaube, die sind sogar 9-7 geendet. Ja
eher 9-7 auf jeden Fall. Ja. Aber zumindest war es 2 Wochen vor Ende des Jahres schon relativ unwahrscheinlich, dass sie noch irgendeine Chance haben würden auf die Playoffs.
Ja, und das ist natürlich irgendwie, ich vermisse da manchmal so ein bisschen so eine langfristige Struktur. Man hatte da zwischenzeitlich so eine richtig gute Offensive Line gehabt und die zerbröckelt jetzt auch so langsam immer mehr. Trotzdem noch sehr hohe Zahlen, also sehr hohe Gehaltsverbindungen dabei sind. Man muss mal schauen, wie es weitergeht. Das hängt natürlich auch einfach insgesamt viel an der Weiterentwicklung von Dak Prescott zusammen, der jetzt im letzten Jahr dann nicht mehr so, zumindest nicht linear besser geworden ist. Er hat eine unheimlich starke Rookie-Saison gehabt und Zeke Elliott, wie das mit ihm weitergeht, junger Running Back, kennst mich ja, ich bin ja jetzt nicht so ein Riesenfan der Running Back-Position, beziehungsweise so ein etwas nüchterner, sagen wir es mal lieber so.
Ach, okay, wie passt das zusammen? Ich bin ein großer Fan von John Gruden und der Idee, das Spiel zurück nach 1980 zu bringen. Smash Mouth, Football, Running Back, Fullback.
Ne? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist so, ich glaube, dazu bin ich einfach, dadurch, dass ich durch Tom Brady sozialisiert wurde im Football und die Patriots, denke ich halt alle, warum laufen, wenn man den Ball nicht auch einfach so gut werfen kann. Aber gut, das kann natürlich auch nicht jeder. Dementsprechend, klar, es ist notwendig, ein Running Game zu haben, aber das Passspiel ist halt effektiver, wenn man es gut gestalten kann. Und das ist natürlich das Problem, das Wenn. Ne?
Bei den Cowboys wundert es mich halt wirklich. Also wenn man sich anguckt, dass wenn man sich die Listen anguckt, zum Beispiel der Teams, wie viel Salary Cap sie ungefähr zur Verfügung haben und die Cowboys da wirklich immer am untersten Ende rangieren, fragt man sich halt wirklich, wie kann das passieren einfach, dass das Team wirklich, weil momentan hast du eben Dak Prescott in seinem Rookie-Deal, du hast Ezekiel Elliott in seinem Rookie-Deal, das heißt, die beiden Starspieler kosten relativ wenig und dann fragt man sich eben, wo geht das ganze Geld hin? Und wenn man dann eben solche Moves sieht, dass man eben allein durch den Frederick die Umstrukturierung 7 Millionen reinholt und diese 7 Millionen quasi auf 2 Spieler raushaut, die ich gerade angesprochen hatte, die bei ihren vormals, bei den vorherigen Teams nicht mal mehr Rollenspieler waren, sondern wirklich fast schon Bankspieler waren, dann wundert es mich halt nicht, dass das Team unglaubliche Cap-Probleme hat. Das ist halt kein gutes Management.
Ja, und es wird halt immer standardmäßig immer viel nach hinten gepusht, ne? Also das Dead Money von Tony Romo kommt halt auch dadurch, dass halt regelmäßig bei ihm gesagt wurde, hey, lass uns doch mal irgendwie dein Gehalt in Signing-Bonus umwandeln, weil wir so ein bisschen, weil wir halt so ein bisschen Probleme gerade im Capspace haben und so. Und das schlägt dann halt, irgendwann schlägt das halt immer mal zu und ja, und dann wird's halt schwierig. Dann hat man halt nicht mehr genug Spielraum, ne?
Ja, definitiv. Also das ist so ungefähr der grobe Abriss der Player News, beziehungsweise, ich hatte ja gerade angesprochen, es gibt noch ein anderes Team, das momentan relativ große Salary Cap Probleme hat. Die schaffen es aber immer wieder, das wirklich zu 100% auszureizen, und zwar der amtierende Super Bowl Sieger, die Philadelphia Eagles. Die haben jetzt nämlich, nachdem sie ja Torrey Smith verloren haben, haben sie Mike Wallace geholt, der von den Baltimore Ravens gekommen ist jetzt. Dem haben sie jetzt, glaube ich, nochmal einen Jahresdeal gegeben. Ich glaube, 2,5 Millionen oder ähnlich. Interessant. Also du hattest es mal gesagt, Christian, die spielen da ein relativ waghalsiges Spiel, die Philadelphia Eagles.
Ja, also man lehnt sich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass sie in einem gewissen Win-Now-Modus sind. Also dass sie jetzt gerade All-In gehen. Und das Championship Window, das sind immer diese typischen amerikanischen Floskeln, die man dann immer so hört, dass sie das halt wirklich gerade nutzen. Ne? Also sie sind jetzt gerade dabei, dass sie halt mit Carson Wentz noch einen Quarterback haben, der so gut wie nichts kostet, also zumindest lächerlich wenig kostet und dementsprechend diese standardmäßig 25 Millionen, die man für einen Franchise-Quarterback hinlegen muss, einfach 18 Millionen sich ungefähr einsparen. Und die können sie nutzen und jetzt denken sie sich, dass sie diese Zeit nutzen und dann halt wirklich All-In gehen und rangieren halt auch permanent sehr nah am Salary Cap rum. Ich würde das jetzt gar nicht mehr unbedingt als kritisch betrachten, das sind halt einfach verschiedene Ansätze, die man haben kann. Man kann einmal sagen, okay, wir versuchen jetzt lieber 5 Jahre in Folge eine Chance von vielleicht 15% zu haben, den Super Bowl zu gewinnen, oder wir sagen, okay, wir versuchen 2 Jahre lang eine Chance von 25% auf den Super Bowl-Sieg zu haben. Und das wirkt so ein bisschen so, als wenn die Eagles da gerade in diese Richtung unterwegs sind. Bewerten würde ich das nicht wollen, aber es wirkt halt so, als wenn man dann so in 2-3 Jahren größere Probleme haben wird, wenn man dann nämlich Carson Wentz unter Vertrag nehmen möchte, langfristig.
Ja, definitiv. Also das wird extrem interessant, aber die Eagles haben sich jetzt auf jeden Fall für die kommende Saison natürlich wieder so aufgestellt, dass man einfach mit ihnen als vielleicht Top-Favorit auch wieder rechnen muss, in die Saison gehen muss.
Ich meine, die Defensive Line hat sich schon interessant verändert, ne? Also Vinnie Curry hat man verloren, dafür hat man Hello Dinata, also ein interessanter Name, auch sehr günstig bekommen, aber er ist halt auch sehr alt. Und den anderen Bennett, der noch nicht in Ruhestand gegangen ist, Michael Bennett, hat man ja auch nochmal bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche, haben wir wahrscheinlich auch schon erwähnt.
Ja, hatten wir besprochen.
Ja. Ich würde fast sogar sagen, dass man die Defensive Line, man ist zumindest ähnlich gut geblieben.
Ja, ähnlich gut. In der Offense hat man, wie gesagt, jemanden wie Torrey Smith, kann man im Grunde genommen 1-1 vergleichen mit Mike Wallace jetzt ausgetauscht. Von daher, ja.
Und Carson Wentz kommt zurück, ne? Also das Carson ist ja...
Ja, er hat ja schon großartige Videos gepostet, im Stehen den Ball geworfen. Also ich weiß nicht, wann er zurückkommt, aber zumindest ist er auf dem Weg der Besserung. Und für Nick Foles hat man angeblich noch kein, wie es ausgedrückt wurde, crazy Angebot bekommen, sprich ein Angebot, das sie vom Hocker hauen würde.
Das wird man jetzt auch nicht mehr. Was man zwischendurch gehört hat, Philly erwartet sich einen First- und einen Fourth-Round-Pick, um überhaupt, also quasi das Level der Kompensation, das sie für Sam Bradford bekommen haben, um überhaupt anzufangen zu denken. Da habe ich mir gedacht, so, ja gut, dann werdet ihr auch kein Angebot bekommen. Das, wer möchte denn so viel dafür ausgeben? Ne?
Und Cleveland?
Nee, bitte nicht. Die haben okay. Jetzt auch die Lösung für die Zukunft gefunden mit Talbot.
Ja, da habe ich letztens auch so ein interessantes, wie nennt man diese Pump-Up-Videos? So, Hype-Video gesehen. Ja. Tyrod Taylor, der den Ball zu Jarvis Landry und Josh Gordon wirft und so ein, ja, wie es im Grunde genommen jeder Quarterback mittlerweile macht, irgendwie die Wide Receiver einladen zu so einem kleinen Minicamp.
Ja,
sah schon extrem nach vielen Siegen aus, was die neuen Cleveland Browns da gemacht haben.
Ach ja, generell muss ich sagen, ich freue mich auf die nächste Saison. Die wird, es ist natürlich nicht sehr schwer, dass die nächste Saison besser wird. Aber man hat schon, man merkt halt, es bewegt sich was. Ne? Also es ist jetzt halt so, dass man, für alle, die Computer spielen, also Cleveland hat die letzten 2 Jahre getecht und jetzt sammeln sie ein und greifen halt an oder wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Also das wird sehr spannend werden, denke ich.
Ja. Immer schöne alte Risiko. Nee, Quatsch. Nein, auch nicht.
Command & Conquer, Warcraft 3. Nee.
Wie ist denn nochmal Empire das? Ja, genau, Empire Earth.
Genau, man greift erst an, sobald man arke Busen hat. Ne? Aber ja, genau. Jetzt.
Okay, kommen wir zu ernsthafteren Themen wieder, und zwar das Thema eigentlich der Woche, die Catch-Rule. Ich hatte es eingangs gesagt, was ist ein Catch, was ist kein Catch, hat Spieler, Trainer, Fans gleichermaßen in der letzten Saison immer wieder mit Fragen zurückgelassen, beziehungsweise niemand konnte es wirklich immer abschließend beantworten. Es gab im Grunde genommen bei jeder strittigen Entscheidung mindestens 2 verschiedene Meinungen. Die NFL hat natürlich dieses Thema als oberste Priorität gesetzt, da eine Änderung zu vollziehen. Und so wie es jetzt aussieht, hat eben dieses NFL Competition Committee folgende Regeländerungsvorschläge auf den Weg gebracht, dass ein Catch ab der kommenden Saison dann auch so definiert ist, dass eben die Kontrolle des Balls mindestens 2 Füße auf dem Boden oder ein anderer Bodypart, wie es genannt wird, sprich, das kann der Hintern sein, Ellbogen, was gibt's noch? Ja, eigentlich diese Bodyparts, würde ich mal sagen. Und ein Football-Move, wie zum Beispiel ein dritter Schritt oder das Reaching Extending, also den Arm mit dem Ball in der Hand nach vorne strecken, um beispielsweise die Line to Gain zu erreichen, oder die Ability to Perform such an Act, so wird es etwas schwammig ausgedrückt, also die, wie kann man es am besten übersetzen?
Dazu in der Lage zu sein, einen Football-Move zu machen.
Genau. Also das sind jetzt diese Punkte, die quasi einen Catch definieren, quasi die Kontrolle des Balles, 2 Füße auf dem Boden oder eben ein dritter oder eben ein Bodypart, dann eben ein Football-Move und in erster Linie wäre das natürlich dann ein dritter Schritt oder eben das Extenden des Arms mit dem Ball unter Kontrolle. Das ist jetzt so ein bisschen, geht im Grunde genommen wieder so einen Schritt zurück zu dem, wie es mal war. Es wird dadurch natürlich einiges leichter gemacht, auch natürlich für die Referees, für die Schiedsrichter, da quasi wieder eine einheitliche Linie zu haben, auch für die Fans. Es ist natürlich immer ganz wichtig für die NFL, die Fans so abzuholen, dass keiner mehr, beziehungsweise dass die Fans nicht mehr wissen, was ist ein Catch, was ist kein Catch. Und unter dieser neuen Regeländerung, die jetzt vorgeschlagen wurde, wären beispielsweise der berühmte Des Bryant-Catch gegen Green Bay, das wäre ein Catch. Der Catch von Jesse James gegen die Patriots im letzten Jahr wäre ein Catch. Oder auch, was ja auch als Catch gewertet wurde, beispielsweise im Super Bowl, ich glaube, es war Kenyon Barner, der Running Back, der den Ball ja nochmal so ein bisschen gejuggelt hat in den Händen im Super Bowl. Auch das würde als Kontrolle des Balls gewertet und wäre demnach ein vollständiger Pass. Was denkst du von dieser Regelvorschlagsänderung?
Ja, also ich finde es okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich total aus dem Häuschen bin, weil ich im Prinzip auch im Vorfeld schon mit der Catch Rule eigentlich relativ einverstanden war. Ich fand, das größte Problem war, dass sie halt nicht gut genug kommuniziert wurde. Also in den meisten Fällen war ich mir nach Woche 5, glaube ich, immer relativ sicher, was ein Catch sein wird und was nicht. Das hat, ja, das ist das Problem. Es war aber halt auch einfach sehr kompliziert. Das ist dann natürlich auch vielleicht das, was man nicht unbedingt möchte. Ich sehe halt noch so ein bisschen ein Problem, was ist Kontrolle, ne? Es wurde jetzt gesagt, dass der Ball, nachdem er gefangen wurde, sich durchaus auch ein bisschen bewegen darf. Also, Aber was ist halt ein bisschen bewegen, ne? Und da hast du dann wieder diese Schwammigkeit drin. Und dann der Punkt, ne, oder halt die Fähigkeit, einen Football-Move machen zu können. Wann ist man dazu in der Lage? Wie bewertet man das? Also es ist immer noch so, dass da viele Sachen drin sind, die subjektiv zu betrachten sind, die man nicht wirklich grundsätzlich formulieren kann und wo es auch in der nächsten Saison bestimmt noch Situationen geben wird, wo man sagen kann, so, hey, ja, wo man sich drüber aufregen kann. Was vielleicht am Ende auch nicht schlecht ist, weil das macht ja auch, wenn man es jetzt mal ernsthaft betrachtet, auch durchaus auch einen großen Teil der Freude am Sport aus, dass man sich über strittige Situationen streiten kann.
Ja, definitiv. Also ich sehe es ähnlich. Also ich hatte jetzt mit der Catch Rule auch nicht so ein riesengroßes Problem. Dadurch, dass sie eigentlich auch okay, glaube ich, formuliert war, so dass man es verstehen kann mit ein bisschen Erfahrung auch. Wenn man schon ein paar Spiele mal gesehen hat, ist es gut zu erkennen. Ich glaube, was so ein bisschen das Problem war, was man natürlich auch durch eine vielleicht etwas vereinfachtere Regelauslegung jetzt erreichen möchte, ist einfach, dass es, was wir in der letzten Saison häufig hatten, nicht mehr der Fall ist. Auf dem Feld wird etwas als Catch gewertet und dann gibt es eben nochmal von New York Al Riveron, der Head of, der dann eben sagt so, nee, ich sehe jetzt quasi in der super, super, super Slow-Mo, dass der Ball sich ein bisschen bewegt und deswegen ist es kein Catch. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Faktor, den man quasi streichen wollte, weil das eben extrem schwierig ist. Dadurch, dass wir eben mittlerweile verdammt gute Möglichkeiten haben, in extremer Zeitlupe das Ganze nochmal zu untersuchen, ist, bei fast jedem Catch ist es halt, kann man irgendwo dann nochmal so ein leichtes sich Bewegen des Balles erkennen und man möchte das quasi einfach streichen, indem man einfach sagt, solange der Ball aber noch unter Kontrolle ist des Spielers, dann müssen wir ihm den Catch geben und das finde ich ist eine gute Sache, denn ich glaube, es ist gerade in den jetzigen Zeiten von der NFL, in der das Spiel immer schneller wird, glaube ich, sehr hilfreich, weil der Ball wird sich immer so ein bisschen bewegen, wenn du ihn fängst. Von daher finde ich die Regelauslegung so jetzt ganz gut, was eben auch meine Frage ist, was du angesprochen hast, was ist die Möglichkeit, einen Football-Move oder die Fähigkeit, einen Football-Move noch auszuführen, was genau das heißt, da bin ich auch noch gespannt.
Ja, also es ist halt wahrscheinlich noch nicht ganz geklärt alles, aber ich glaube nicht, dass es so viel Aufschreie geben wird, so viele Beschwerden geben wird in dieser Saison, wie es in der letzten Saison der Fall war. Und das ist sicherlich ein Fortschritt und das ist sicherlich auch das, was das Competition-Komitee bezwecken wollte. Ich glaube, sie haben auch sogar gesagt, dass sie so vorgegangen sind, dass sie sich die Catches angeschaut haben, die quasi kontrovers waren und sich entschieden haben, wollen wir, dass das ein gefangener Ball ist oder wollen wir das nicht? Und dann haben sie sich einen Desperine-Catch angeschaut und haben gesagt, so, ja, nee, eigentlich möchten wir, dass das ein gefangener Ball ist. Nach den derzeitigen Regeln ist es das nicht. Was müssen wir ändern, damit das ein gefangener Ball ist? Und ähnlich haben sie es dann auch mit Jesse James gemacht. Und das ist sicherlich auch nicht die schlechteste Herangehensweise.
Klar, und was natürlich auch pro Offense spricht, ist da natürlich auch der Fakt, dass wenn du quasi diese drei Punkte sozusagen abarbeitest als, sagen wir mal, Receiver, kann auch dann in dem Moment der Boden kein Incomplete Pass mehr kreieren. Das heißt, wenn du dieses Going to the Ground, wird demnach dann natürlich auch erleichtert werden für die Receiver. Das heißt, der Pass ist trotzdem noch vollständig, auch wenn du dann quasi nach, sagen wir mal, du machst drei Schritte, dann ist der Catch korrekt und selbst wenn du dann zu Boden gehst und der Ball würde sich dann aufgrund dessen, dass du auf dem Boden fällst, quasi nochmal lösen, dann endet das nichts mehr an dem Catch, sondern der ist dann safe.
Das Problem ist dabei natürlich, dass dann auch wir wahrscheinlich in der nächsten Saison deutlich mehr Fumbles haben werden nach solchen Situationen, weil gerade so diese Strecken nach der Goal-Line, das ist ja nicht nur für die Endzone betrachtet, sondern das ist ja auch für die First-Down-Line quasi gedacht, also auch in der Mitte des Feldes. Und wenn du dann einen Ball fängst und du weißt nicht genau, bin ich schon drüber, bin ich nicht und streckst dich dann und fällst dann auf den Boden und dann löst sich der Ball, ne? Dann wird's ein Fumble und das wird sicherlich dann auch einige wieder ärgern, dass die Regel sich in diese Richtung geändert hat. Und dann, ja, muss man mal gucken, ob man so bleibt, ob sich das Spiel vielleicht auch einfach anpasst, dass halt nicht mehr so viele unvorsichtige Moves gemacht werden. Da könnten wir dann auch vielleicht gleich den Schritt nochmal rüber machen zu der Fumbling Through the Endzone-Geschichte. Ob dann die Receiver vorsichtiger werden oder ob es so bleibt und dann einfach es mehr Turnover geben wird.
Ja, beziehungsweise ich kann mir halt auch vorstellen, dass in vielen Fällen dann halt einfach der Spieler down by contact gewertet wird. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise, du wirfst den Ball, zwei, der Receiver und der Cornerback steigen hoch, der Receiver fängt den Ball, wird dann im Zuge dessen quasi, während er diese Catch-Rule performt, berührt von dem Verteidiger und geht dann zu Boden, dann ist er eben down by contact, ähnlich wie Des Bryant bei seinem Catch. Von daher, das könnte das dann wieder so ein bisschen erleichtern auch.
Hast nicht unrecht, genau. Ja.
Dann, du hattest es gerade angesprochen, gab es bei der Dan Patrick Show, kann man auch immer mal empfehlen, ganz angenehmer Podcast zu hören, der angesprochene Troy Vincent, Vice President of Football Operations, wie er heißt, wurde da natürlich auch gefragt zu der Catch-Rule und weiteren Regeländerungen, auf die wir gleich auch noch gucken möchten. Und eine der vielen problematischen Situationen im letzten Jahr war eben dieses Fumbling through the Endzone, dass quasi eine Offense bestraft wird, wenn ein Spieler den Ball in die gegnerische Endzone fumbelt, dass dann eben die gegnerische Verteidigung bzw. Offense dann den Ball erhält. Da sollte es auch eine Regeländerung geben. Ich wäre sehr, sehr dafür, weil ich es wirklich eine für mich nicht logische Regel ist. Da hat eben Troy Vincent gesagt, dass sie das sehr, sehr gerne ändern würden, aber bis jetzt eben noch kein, wenn man so will, Wording gefunden haben, um eine bessere Regel festzuschreiben. Aber das ist auf jeden Fall was vielleicht für die kommenden Jahre nochmal akut werden würde. Zumindest wenn wir in den nächsten Jahren das noch häufiger sehen werden, wird wahrscheinlich da auch der Fan-Unmut noch größer werden.
Ja, ich persönlich habe nicht so ein Problem mit der Regel, aber ich habe generell auch alleine schon mit der Regel ein Problem, dass wenn du als angreifendes Team den Ball quasi out of bound fumblest, dass du, ne, wenn du den Ball irgendwie ins Aus beförderst irgendwie, dass das halt so völlig straffrei geschieht. Und damit habe ich schon ein Problem. Und dann natürlich, wenn man das weiterdenkt, dann resultiert daraus auch, dass man ein Problem damit hat, wenn man den Ball aus der Endzone heraus fumbelt. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich dadurch neue taktische Möglichkeiten ergeben werden, dass man dann irgendwie absichtlich den Ball fummelt und in die Endzone reinmacht, weil das darf man ja teilweise auch nicht. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist halt irgendwie, für mich ergibt das halt wenig Sinn, weil wenn du fummelst, ist das eine Sache, die du nicht machen darfst. Das ist was Negatives. Und dadurch, dass der Ball quasi aus dem Spiel rausgefumbelt wird, wirst du gerettet. Und das ist irgendwie, das ergibt für mich nicht so richtig viel Sinn. Also da bin ich,
nicht so ganz für. Auch, weil man muss ja auch sehen, dass wenn beispielsweise die Offense den Ball an der Halb-Yard-Linie ins Ausfumbelt, behalten sie das Angriffsrecht und bekommen den Ball zurück. Wenn der Ball aber über die Endzone geht, verlieren sie den Ball. Also das ist halt nicht stringent in meinen Augen.
Das stimmt. Ja, da hast du recht, das ist nicht stringent, aber ich bin halt trotzdem dagegen, weil ich auch gegen die ursprüngliche Regel bin. Okay. Aber dann diskutieren wir andere Sachen.
Okay, dann lass uns noch über weitere Regeländerungen, die jetzt, wie gesagt, bei dem Annual League Meeting besprochen werden. Ich glaube, in der nächsten Woche ist das, oder?
Genau, ja.
Du hattest dir da auch ein paar Sachen angeguckt, die du für sehr erstrebenswert findest, dass sie umgesetzt werden.
Ja, ich halte mich mal ein bisschen kürzer und nehme nur die besonderen Dinge heraus, weil wir schon echt uns schon wieder ganz gut verquatscht haben hier. Hast gemacht, ne? Zum einen gibt es die wohl bald die Josh McDaniels Regel. Also ihr könnt euch wahrscheinlich alle daran erinnern, dass Josh McDaniels mehr oder weniger bei den Indianapolis Colts in der Offseason, beziehungsweise eben nicht in der Offseason, also in der Offseason der Indianapolis Colts, das war aber noch die Playoff-Season für die Patriots, zugesagt hat für den Head-Coaching-Job und dann kurz vor Ende abgesagt hat. Jetzt wird die Regel wohl sehr wahrscheinlich so geändert werden, dass man quasi, wenn auch ein Trainer noch, ein Assistant-Trainer noch in der Playoff-Zeit steckt, dass man ihn dann auch schon offiziell unter Vertrag nehmen kann. Tendenziell eine logische Konsequenz. Ich hätte es mir, glaube ich, insgesamt anders gewünscht, dass alle Signings quasi erst nach dem Super Bowl stattfinden können. Aber jetzt hat man den anderen Weg gewählt und gesagt, okay, man kann das auch während dem Playoff schon machen. Ist es auch in Ordnung.
Ja, definitiv. Sorry, dann habe ich auch eine Sache, die ich sehr, sehr hilfreich finde, wenn es jetzt auch keine große Auswirkung hat auf die Liga und auf die Spiele selbst, aber vielleicht erinnern sich noch einige an diese ominöse Szene bei der Niederlage der New Orleans Saints in den Playoffs gegen die Minnesota Vikings, als die Saints wirklich, ja, das, als ihnen wirklich das Herz gebrochen wurde und als sie in letzter Sekunde durch den Stephon Diggs Touchdown das Spiel verloren haben, die Saison verloren haben und die Vikings quasi den Touchdown erzielt hatten und laut Regel dann noch den Extrapunkt schießen mussten, beziehungsweise Two-Point-Conversion probieren mussten. Das heißt, sie mussten das wirklich machen, obwohl das Spiel natürlich schon längst gelaufen war und fertig war. Und die armen Spieler der Saints mussten dann nochmal aus der Kabine geholt werden, um sich dann da nochmal kurz aufzustellen in dem tosenden Jubel der Vikings-Fans. Und das war natürlich alles andere als schön. Und auch das ist jetzt eben Thema, dass eben ein dieser Walk of Touchdown, so quasi, dass der Touchdown reicht, dass nicht mehr der Extrapunkt erzielt werden muss oder eine Two-Point-Conversion probiert werden muss. Das heißt, der Touchdown reicht und das Spiel ist vorbei.
Ja, das hat jetzt insgesamt für die Spieler nicht so viele Auswirkungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für einige wettfreudige Menschen doch wichtig werden könnte, ne, weil dieser Extrapunkt, gut, schlussendlich kann man immer einen Kneel-Down machen, wenn es irgendwie ein knappes Spiel ist oder so, wenn man jetzt zum Beispiel nur mit einem oder mit zwei Punkten führen würde, dann sollte man sich fragen, ob man überhaupt das Field Goal schießt, weil das so riskant sein könnte. Es könnte ja geblockt werden, der Punkt danach, und dann returned werden für zwei Punkte, man könnte es dann noch verlieren und würde aussehen wie der letzte Depp, aber es ist sicherlich eine gute Sache.
Kann man eigentlich darauf, also ich habe wirklich mit Wetten überhaupt keine Ahnung, kann man darauf wetten, ob quasi der letzte Punkt ein Walk-Off-Touchdown ist?
Ja, ich meine,
oder der letzte Punkt.
Du musst ja im Prinzip immer nur jemanden finden, der mit dir bereit ist zu wetten, ne? Das ist kein Standard, das ist nicht so eine Standardwette, also das habe ich noch nie gesehen irgendwo, aber okay. Bestimmt kannst du da irgendwie so einen mysteriösen Buchhalter in, was weiß ich, in Shanghai oder so.
Vegas?
Ja, in Vegas vielleicht auch. Das kannst du finden, ist aber halt nicht die Regel.
Okay, ja. Und insgesamt gibt es da noch ein paar mehr Vorschläge für dieses Meeting. Es geht da, wie gesagt, auch einige Teams, die natürlich Vorschläge abgeben können, die dann eben entweder durchgewunken werden oder nicht. Da gab es auch ein paar Teams, die Vorschläge gemacht haben, beispielsweise Washington hat eben eingeführt oder angefragt, dass man eben Personal Fouls reviewable macht. Sprich, dass man eben sich die Sachen nochmal in der Zeitlupe angucken kann, ob das dann quasi ein Move war, den man noch als Football-Move beispielsweise deklarieren kann oder ob es dann wirklich ein Foul war, was nichts mehr mit dem Spiel zu tun hatte.
Genau, oder Roughing the Passer gehört da auch noch dazu. Das sind so ein paar Punkte. Ich bin generell dafür, also ich habe, seitdem mir das erste Mal aufgefallen ist, ich glaube, Bill Belichick hat das so 2012, 2013, hat er, glaube ich, zwei, dreimal in Folge angefragt, beziehungsweise die Patriots, das muss ja nicht unbedingt Bill Belichick selber gewesen sein, dass doch bitte alle Fouls quasi oder mehr oder weniger alles reviewable sein soll. Wurde immer konstant abgelehnt mit der Begründung, dass man das Spiel nicht noch länger machen will, noch künstlich länger machen will. Der Begründung konnte ich nie so ganz folgen, weil ich das Gefühl habe, dass nur weil du die Möglichkeit hast, heißt es ja auch nicht, dass du mehr challenged und du hast ja nach wie vor diese maximal drei Möglichkeiten überhaupt ein Review eines Spielzuges anzufordern und dementsprechend glaube ich nicht, dass das, fand ich nie so ganz überzeugend. Ich bin generell dafür, weil ich sage, wenn du diese Möglichkeit hast, warum sollte man die dann großartig beschränken? Es ist ja nicht so, dass dadurch, dass der Spielablauf großartig in anderer Form dann noch zusätzlich belastet wird. Also dementsprechend,
denke ich auch. Also vor allen Dingen bei Sachen, die natürlich zu einer im schlimmsten Fall Disqualifizierung eines Spielers führen könnten oder eben auch, wenn man sich das vorstellt, das sind ja teilweise Strafen, 15-Yard-Strafen und dass man das dann eben nicht nochmal sich ansehen kann, ist natürlich schwierig. Ne? Von daher bin ich auch dafür, diese Entscheidungen beziehungsweise alle Schiedsrichterentscheidungen die nochmal sich angucken zu dürfen, dass die Teams nochmal die Möglichkeit haben, da nochmal genau hinzuschauen, das zu challengen. Wäre interessant, ja.
Ja, und dann haben wir noch zwei weitere. Zum einen, das, was wir in der letzten Saison hatten, dass Touchbacks nach einem Kickoff automatisch in der 25-Yard-Linie starten. Es war nur ein Einjahresversuch, also das war eine Regeländerung, die nur für ein Jahr angesetzt war. Da wird jetzt wieder drüber abgestimmt. Es wird auch, glaube ich, wahrscheinlich sein, dass es durchgesetzt wird. Also da können wir, glaube ich, mit rechnen, dass das der neue Standard wird. Und dann ist es noch irgendwie ein bisschen interessant, dass das Komitee hat nämlich sich dagegen ausgesprochen, die Defensive Pass Interference Regel anzupacken, irgendwie zu ändern oder so. Da gab es den Vorschlag, dass man die splittet quasi, dass man sagt, es gibt einmal das Spot Foul, so wie wir es bis jetzt kennen. Das heißt, an der Stelle, wo das Foul begangen wurde, bei einer Defensive Pass Interference geht das Spiel weiter. Und dann gibt es eine zweite Regel, die halt 15 Yards beinhaltet, die also nichts mehr mit dem Standort des Fouls quasi zu tun hat und bei leichteren Vergehen quasi angewandt werden soll. Ich bin da sehr kritisch gegenüber, weil ich das Gefühl habe, dass das unglaublich ausgenutzt werden kann. Und das bringt dann wieder so einen kompletten subjektiven Faktor mit rein, ne? Weil man wieder unterscheiden muss, ist es jetzt Stufe 1 oder Stufe 2 quasi des Vergehens, und deswegen sehe ich das sehr kritisch. Finde es interessant, dass das wohl Traction generiert, also wie nennt man das auf Deutsch, an Fahrt aufnimmt.
Ja, ich sehe es ähnlich, gerade wenn man das quasi in Stufen aufteilt, 1 und 2, das ist extrem schwierig, vor allen Dingen für die Schiedsrichter im Spiel zu erkennen, und das ist dann ja auch das, was sie entscheiden müssen. Von daher finde ich das relativ schwierig, generell bei dieser Regel beziehungsweise dem Vorschlag der Regeländerung, bin ich auch nicht unbedingt dafür, weil ich eben genauso wie du denke, dass es zu leicht ist, dann quasi einen Receiver, der quasi einem wegläuft, zu faulen oder festzuhalten etc., weil man eben weiß, ich riskiere jetzt eine 15-Yard-Penalty, ist immer noch besser als eine Completion von 30, 40 Yards oder vielleicht sogar einen direkten Touchdown. Macht, glaube ich, nicht viel Sinn in meinen Augen für die Liga.
Ja, das ist nicht so ganz einfach, aber wir werden sehen, was daraus wird. Also ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in diesem Jahr noch nichts wird, aber dass so eine Sache ist, die dann fürs nächste Jahr vielleicht angedacht ist. Es gab auch, ich habe das irgendwie auch so eine interessante Zahl gesehen, über Mike Reese war das, glaube ich, und Pro Football Talk hat es, glaube ich, auch aufgegriffen, dass im letzten Jahr gab es gute 303 Defensive Pass Interference Entscheidungen, und das Mittelmaß, also der Mittelwert der letzten 15 Jahre lag bei 243. Das heißt, wir haben einen ordentlichen Anstieg gehabt im letzten Jahr. Das ist aber meines Erachtens auch noch ein bisschen zu früh. Also man kann nicht jetzt, du nimmst eine Einjahreszahl und hältst sie gegen den Mittelwert aus 15 Jahren. Das ist auch nicht unbedingt ganz sinnvoll. Also das würde mir noch nicht reichen, um zu sagen, okay, da müssen wir jetzt was machen. Und dann ist auch die Frage, ob eine Regeländerung überhaupt die Zahl der Pass-Interference überhaupt reduzieren würde.
Ja, beziehungsweise wir haben natürlich auch in den letzten Jahren, das hatten wir auch schon mehrmals angesprochen, sehr, sehr viele Regeländerungen zu Lasten der Cornerbacks und der Defensive Backs, beziehungsweise generell der Passverteidigung, wenn man es so sagen kann. Regeländerungen, die im Grunde genommen den Receivern mehr Rechte einbringen. Wenn man sich beispielsweise das Spiel von vor 10 Jahren anguckt, hatten die Cornerbacks viel, viel mehr Möglichkeiten an der Line of Scrimmage und später eben auch, sage ich mal, mit einem engeren Körperkontakt auch zu versuchen, den Pass zu verhindern. Das alles hat man ja so ein bisschen rausgestrichen. Es wird sehr, sehr viel gepfiffen gegen die Corner, gegen die Defensive Backs bei dem Versuch eben den Pass zu verhindern. Von daher, das ist für mich eine logischer Schritt, weswegen die Defensive Pass Calls, Pass Interference Calls, eben angestiegen sind. Man sollte vielleicht eher überlegen, ob man das wieder ein bisschen zurücknimmt und eben der Verteidigung wieder ein paar mehr Rechte zuspricht, was sie machen dürfen und was nicht. Weil, wenn man sich zum Beispiel anguckt, manchmal, wenn ein Wide Receiver beispielsweise sieht, okay, ich kann den Pass nicht mehr fangen, ich kann ihn nicht mehr kriegen, ich muss jetzt quasi dafür sorgen, dass der Defensive Back den Ball nicht fangen kann oder intercepten kann. Da gehen die manchmal richtig in den Mann rein, und das wird selten gepfiffen als Offensive Pass Interference. Aber auf der anderen Seite wird das natürlich häufig gepfiffen gegen die Verteidigung. Also ich bin kein Freund davon, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist in meinen Augen ein klares Signal, dass weswegen eben die Calls insgesamt in die Höhe geschossen sind.
Ja, hast du natürlich nicht auch nicht Unrecht. Es ist halt eine Pass Happy League, wie man immer so schön sagt. Und das ist auch, das ist ja auch irgendwo auch naheliegend, weil das ist das, was man als leichtestes als Zuschauer spektakulär finden kann. Also was halt am offensichtlichsten spektakulär ist, wenn du jetzt meinetwegen 50 Yard Ball wirfst oder Touchdowns generell oder so. Und das ist halt immer leichter, schön zu finden als eine gute Defensive-Leistung. Ne? Und da es der NFL ja nun mal hauptsächlich darum geht, Geld zu generieren, das kann man, glaube ich, doch so sagen, ohne dass man sich irgendwie Angreifer macht, machen sie natürlich das, was die Zuschauer quasi am ehesten sehen wollen. Und dementsprechend weiß ich noch nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sich das in Zukunft ändern wird.
Nee, das denke ich auch nicht. So viel zu den vorgeschlagenen Regeländerungen beziehungsweise dem Meeting, was in der nächsten Woche stattfinden wird.
Also da wird das Meeting sind wir noch nicht ganz fertig.
Nein, hast du noch mehr?
Nee. Ja, das NFL China Game, das geplant wurde, das hatte ich glaube ich auch ausgetwittert, ne? Das ist wohl, findet wohl nicht statt. Das hat diverse Gründe. Also zum einen ist es halt in erster Linie ein logistisches Problem, dass man die Spieler halt rechtzeitig hin und zurück bekommt, ohne dass es dann sich auf die nachfolgenden Spiele auswirkt für die Mannschaften, die dann in China spielen. Und im nächsten Jahr wäre das Problem, dass da die NFL 100-jähriges Jubiläum feiert. Da können wir uns also auch alle drauf freuen. Da wird es ordentlich viel Party geben. Na, mal gucken, keine Ahnung. Und 2020 wäre dann noch weiter, aber das ist dann nicht mehr so wichtig. Also China-Spiel wird es wohl nicht geben für dieses Jahr, auch wenn es irgendwie für viele als relativ klar galt oder als klares Ziel der NFL zumindest. Und ich weiß nicht, also ich habe doch so ein bisschen das Gefühl, dass es die Chancen für ein Spiel in Deutschland erhöht. Ich sehe es ja generell als unausweichlich. Tatsächlich mittlerweile. Also gehe davon aus, dass wir in zumindest mittelfristiger Sicht auch ein Spiel hier in Deutschland haben werden, dass wir uns dann alle anschauen können und feiern können und so weiter und so fort. Und könnte ich mir schon vorstellen, dass es das sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher macht, sogar vielleicht für dieses Jahr.
Ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen pessimistischer, weil klar, der Markt in Deutschland wächst natürlich auch, die Fanzahlen werden immer mehr, die Zuschauer und Zuschauerinnen zahlen auch. Ich weiß halt nicht, was sich die NFL vom Wirtschaftsfaktor Deutschland da verspricht. Also da ist natürlich China ganz klar eine andere Hausnummer. Mhm. Wenn man sich andere Sportarten anguckt aus Amerika, NBA, die macht schon seit Jahren, dass da in China regelmäßig Spiele abgehalten werden und die generieren damit extrem viel Umsatz. Ich weiß es halt nicht, wie viel man da quasi in Deutschland umsetzen kann. Auch obwohl eben der Markt hier wächst und auch mehr und mehr Begeisterung für die NFL aufbrennt. Aber ich bin halt der Überzeugung, dass man halt in China einfach mehr machen kann. Selbst es gab ja auch in dieser Tom Brady-Dokumentation, die wir schon mehrmals angesprochen hatten, eine Episode, wo er nur quasi mit seinem ganzen TB12 und Under Armour-Kram quasi durch China getourt ist mit seinem Sohn. Das ist halt einfach als Markt für eine große Sportliga immer noch deutlich interessanter. Man sieht es ja auch in der Bundesliga, die natürlich auch vermehrt in den asiatischen Bereich drängen.
Naja. Hast du nicht Unrecht. Aber wie gesagt, China ist halt erstmal raus für die nächsten 2-3 Jahre, so wie es aussieht. Also es sieht nicht so aus, als wenn es tatsächlich irgendwie noch machbar sein wird. Dementsprechend, warum sollte man eben, man wird sich ja auch schon mit Teams abgesprochen haben, ne? Welches Team quasi das Heimspiel abgeben wird nach China. Und wenn man sich dann schon mit dem Team geeinigt hat, dann kann man sagen, ja nee, geht in eine andere Richtung. Ne? Also fliegt man nicht nach Westen, sondern nach Osten Richtung Deutschland und macht da euer Spielchen. Das wäre halt so ein Plan B, dann, den ich durchaus als machbar ansehe. Und dass wir uns darüber freuen würden, ist natürlich völlig klar.
Das ist klar. Was, glaube ich, sehr helfen würde, ist natürlich, wenn es einen Owner gäbe, der das Ganze auch nochmal pushen würde. Ähnlich beispielsweise der Owner von den Jacksonville Jaguars, Khan, der natürlich auch, ich glaube, sogar vermehrt in London lebt und da ja auch einen englischen Fußballclub besitzt. Der hat das natürlich auch vorangetrieben und es ist nicht umsonst so, dass die Jacksonville Jaguars eben jedes Jahr immer wieder in London spielen. Das heißt, das würde natürlich auch helfen, aber ich weiß jetzt nicht, welcher deutsche Magnat sich irgendwie mal in Zukunft ein Footballteam kaufen kann.
Ja, also naheliegend wäre halt der Verdacht, dass die Patriots Bock hätten, nach Deutschland zu kommen, weil du zum einen mit Sebastian Vollmer so den relevantesten Spieler aus Deutschland überhaupt in deinem Team hattest, ne? Also da hat man eine natürliche Verbindung. Wir haben das auch gesehen, dass sie in die Preseason-Spiele quasi kommentiert haben, Sebastian Vollmer und Marcus Kuhn. Ich glaube, die waren auch zwischendurch mal bei Run NFL. Das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, beim Super Bowl waren die da, ne? Aber ja, dadurch, dass wir immer Game Pass geschaut haben, wissen wir das nicht so ganz genau. Da ist eine Verbindung da. Darüber hinaus sind die Patriots auch in der Fanbasis in Deutschland relativ beliebt. Natürlich naheliegend einfach durch den Erfolg, den sie in den letzten 10, 20 Jahren hatten. Oder 18 Jahren, je nachdem. Und ja, und Robert Kraft ist durchaus jemand, der sehr geschickt ist, wenn es darum geht, ja, Geld zu generieren, sag ich mal. Und das Problem ist natürlich, dass die Patriots absolut ungern ein Heimspiel aufgeben wollen, weil die das Stadion immer ausverkauft haben und Boston ein starker Sportmarkt ist und dementsprechend, das spricht natürlich wiederum dagegen. Also die Patriots werden mit Sicherheit nicht nach Deutschland umziehen, das würde allein schon vom Namen her komisch sein. Ja. Wenn dann quasi das Team der Patrioten dann nicht mehr im eigenen Land spielt. Aber zumindest für ein Spiel oder so, ja, wer weiß, wer weiß. Wir warten ab, hoffen und freuen uns dann.
Korrekt. Hast du denn sonst noch was vom aus der Rubrik, was du mit uns teilen möchtest, Christian?
Nee, ich hätte noch was würde ich dann aber aufs nächste Wochenende verschieben, so einen kleinen Monolog, kleine Schimpftirade über Mockdrafts, aber das muss jetzt nicht mehr sein. Ich freue mich gleich darauf, wenn ich wieder ein bisschen Schach gucken kann. Denn nämlich das Kandidatenturnier ist gerade in Berlin und ich habe heute, da habe ich auch ein bisschen die Zeit eben verloren und habe zu viel, jetzt habe ich den Namen von dem Typen vergessen, aber es gibt so einen alten Schachmeister, der immer die Schachspiele rückwirkend dann so analysiert und da ein bisschen was zu erzählt, wie was passiert und so weiter. Und das ist sehr unterhaltsam.
Schön, wo kann man das gucken?
YouTube. Also auf den gestoßen bin ich über Spiegel Online, da hat er das immer auf Deutsch gemacht. Mhm. Aber die Spiegel Online-App finde ich irgendwie so unheimlich nervig. Ich finde die Videos dann nicht wieder und habe dann über YouTube habe ich seinen Channel entdeckt. Und wenn man da Berliner Kandidatenturnier eingibt, dann sieht man das auch. Und kann er mit Aronien und Karjakin heißt er, glaube ich. Da gibt es so viele Schachspieler und ich immer, wenn das ist, finde ich das spannend. Ich bin kein Schachprofi, aber das ist so mein Randsportarten Fable, sag ich mal. Also nicht nur Curling, ich mag auch Schach gerne. Also diese ganzen Sportarten, die keine Sau interessiert.
Das ist gut. Ja, ich mag auch viele Sportarten, die niemanden interessiert, von daher.
Ja, stimmt. Ich wurde neulich auch darauf angesprochen, ob du nicht einen Radsport-Podcast machen möchtest.
Ja, ich habe heute erst wieder Gent-Wevelgem geguckt, ein großer Frühjahrsklassiker in Belgien, gewonnen von Peter Sagan, falls es irgendjemand interessieren sollte. Ich bin großer Radsport-Fan, ich gucke im Grunde um alles, was mit Radsport zu tun hat.
Ja, ist er noch im Team Alpecin?
Nein, der war noch nie im Team Alpecin.
Ach, verdammt, dann verwechsel ich da was. Oder Gerolsteiner oder so?
Der ist im deutschen Team Bora Hansgrohe. Ich weiß nicht, kennst du Bora?
Ja, das kenne ich, ja. Ja.
Genau. Kochen in Frischluft, Dunstabzugshaube eingelassen in den Herd.
Ah ja, das ist immer dieser Werbespot. Ja, das ist schon eine ziemlich geile Küche. Also das könnte ich mir, wenn ich dann irgendwann mal groß bin und reich bin, dann könnte ich mir vorstellen, so eine richtig schöne Kochinsel mit dann so einer Dampfabzugshaube zur Seite hinweg. Das ist natürlich schon ziemlich, ja, das wär's. Ja.
Also nicht überraschen lassen, falls wir nächste Woche der Bora Hansgrohe Podcast sind, weil wir jetzt nämlich Sponsoring von denen erhalten. Ansonsten bin ich soweit durch, Christian. Wir sind da auch schon wieder, haben schon wieder unsere Stunde erreicht. Eigentlich hatte ich auch noch im Hinterkopf, das tut mir jetzt ein bisschen leid, wir wurden jetzt auch nochmal von einem User angeschrieben bei Twitter.
Ja.
Nochmal ein bisschen mehr über das Salary Cap generell zu sprechen. Wir müssen mal gucken, in den nächsten Wochen wird es dadurch, dass, wie gesagt, dass alles ein bisschen ruhiger wird jetzt noch vor dem Draft in der NFL, werden wir mit Sicherheit oder vielleicht auch nochmal eine extra Folge einschieben, das nochmal angehen, das nochmal besprechen bzw. erläutern für alle, die es interessiert, die da mehr drüber wissen wollen.
Beziehungsweise wir haben das im letzten Jahr in der Offseason auch schon mal, irgendwas haben wir da schon mal besprochen.
Ja.
Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Folge das war. Wenn ich das rausfinde, vielleicht, ich weiß noch nicht mehr genau, was ich da gesagt habe, aber vielleicht kann man das ja schon mal so als Starting
Point finden. Das war wahrscheinlich extrem hochwertig, von daher solltest du es raussuchen.
Mit Sicherheit.
Ansonsten, wie gesagt, es ist natürlich immer schwierig, in der einen Stunde, die wir uns immer grob vornehmen pro Woche, das dann noch unterzubringen, weil das ist natürlich ein Segment, das würde dann schon, ja, die Hälfte der Zeit mit Sicherheit einnehmen und dann kämen wir nicht mehr ganz zu den Themen, die wir sonst noch so haben. Von daher, bitte seht es uns nach, aber wir versuchen das, sobald wir ein bisschen Luft sehen, in den wöchentlichen Themen mit reinzubringen. Ich danke dir, Christian. Wünsche noch einen schönen, angenehmen Sonntag.
Ja, danke auch. Das wünsche ich dir auch und euch allen da draußen eine schöne Woche schon mal von mir.
Oh, genau, da schließe ich mich an. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder hier beim NFL Tuesday. Unter der Woche könnt ihr uns natürlich dann nochmal hören bei unserem Patriots-Podcast, der wahrscheinlich wieder am Mittwoch rauskommen wird. Beziehungsweise ist es Mittwoch oder Dienstag?
Mittwoch haben wir, glaube ich, gesagt, wenn ich mich da richtig erinnere. Übrigens, wir müssen das ja natürlich auch, ne, Self-Promotion und so weiter. Der Podcast heißt German Pets Podcast, wenn ihr ihn finden wollt. Unser Twitter-Handle ist pets-pod. Ähnlich wie GFA-Pod für den jetzigen Podcast quasi, damit wir es auch alles so ein bisschen komplizierter machen können. Und ja, das war es erstmal so. Ne?
Ziemlich viel Pod, ähnlich wie bei Daron Harmon. Damit eine schöne Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.